Hier ist wieder wie jeden zweiten Freitag im Monat die Kulturkritik München. Durch die Sendung führt sie Wolfram Freundschuh.
Ich komme heute zum achten und letzten Teil unserer Themenreihe Diskussionen rund ums Geld. Heute die Subversion der Geldverhältnisse. Dass Schulden irgendwann nicht mehr bezahlt werden können, wenn man nicht mehr Wert produzieren kann, als man verbraucht, weiß jedes Kind. Die Produktion von Mehrwert ist daher die Basis von jeder Wirtschaft, die auf dem Vorschuss von Geld gründet. Wenn man dann aber Schulden macht, die man gar nicht zurückzahlen will, so galt das bisher als Betrug. Inzwischen ist aber genau dies zu einem Prinzip geworden, das die Politik durchzusetzen versucht, weil sie in den Sphären der höheren Verschuldungswirtschaft nicht mehr weiter weiß. Sie hat sich selbst den Fiktionen überantwortet, welche sich das spekulierende Kapital zu seiner Religion gemacht hat, und sie hat die Gegenwart ihrer Entscheidungen seinen himmlischen Vorstellungen einer unvorstellbaren Produktivität übertragen. Während die Ressourcen der Produktion immer knapper werden und die Produktionsmittel immer automatischer, während also das Verwertungssystem menschlicher Arbeit an seine substanzielle Grenze gekommen ist und eine Politik absolut notwendig geworden ist, welche die Ausbeutung der Menschen und des Planeten aufheben und in eine sinnvolle Wirtschaft für Mensch und Natur wenden sollte, wird nach dem Kollaps des ganzen Finanzsystems eine Glaubensgemeinschaft politisch überhöht, die keine Volkswirtschaft bisher für möglich gehalten hat. Die offenkundige Insolvenz des Finanzsystems ist zum Finanzsystem der Insolvenz geworden, zu einem Verschuldungssystem, das aus den realen Formen der Marktwirtschaft herausgetreten ist, um die Märkte des Geldes selbst zu verwerten. Es ist ein wirtschaftspolitisches Unding, aber mit dem europäischen Rettungsschirm sollte das der Ausweg sein. Es wurde das Verschuldungsprinzip des Kapitals zu einem totalen Prinzip der Staatsverschuldung, zu einem Feudalsystem der Lebensschuld der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die über ihre bloße Existenz schon weit hinausgreift. Sie zahlen nicht mehr nur die Steuer für den Erhalt ihrer allgemeinen Lebensbedingungen, die sie dem Staat zur Bewirtschaftung ihres Landes aufgetragen haben, sie müssen nun auch die Risiken finanzieren, die die Kapitalmärkte mit ihren Kreditverhältnissen eingehen. Weil die Substanzen der Mehrwertbildung knapp geworden sind, ersetzt nun der europäische Rettungsschirm die Risiken der Konkurrenz auf den Schlachtfeldern der Marktwirtschaft durch Staatsgewalt. Der Kreis hat sich geschlossen. Früher oder später wird das Geld fließen müssen bis zur Erschöpfung. Zur Ausbeutung der Lohnarbeit ist die Ausbeutung der Existenz der Lohnarbeiter als Staatsbürger hinzugekommen, die Beibringung von ungedeckten Geldwerten zur Pflicht gemacht worden. Zweck und Mittel der Marktwirtschaft fallen daher in einer Staatsmacht zusammen, die alle Menschen wie Leibeigene des Kapitals behandelt, auch wenn sie noch gar nicht geboren sind. Mit dem europäischen Rettungsschirm werden die europäischen Staaten zu Teilhabern einer Schuldenbank, welche die Verluste der Finanzwirtschaft finanziert und damit einen Finanzkapitalismus installiert, der die Menschen als sein Humankapital einsetzt. Der Staat hat die Funktion einer Bad Bank übernommen, wie es einst die von Goldman Sachs war, welche ihre Gläubiger zu ihren Schuldnern verwandelt hatte, um ihre inflationäre Finanzpolitik zu retten. Wie kann das sein? Wie soll ein System funktionieren, das seinen Wertträger nur durch Gewalt erhält? Doch wohl nur dadurch, dass Mehrwert durch Staatsgewalt durchgesetzt wird, nicht in der Wertproduktion, sondern in der Verwertung der vorhandenen Substanzen durch Sparzwang und Abgabenerhöhung. Das Wertprinzip ist offensichtlich am Ende. Geld erhält seinen Wert nur dadurch, dass es von Menschen als Zahlungsmittel und Kaufmittel benutzt wird. Und es wird nur dadurch mehr wert, dass es sich mit wachsender Produktivität und Mehrproduktion aus dem Gebrauch und Verbrauch von Arbeitsmitteln, Ressourcen und menschlicher Arbeitskraft bereichern kann. Der Trieb seiner Verwertung ist an und für sich schrankenlos, solange noch verwertbare Substanzen an Mensch und Natur vorzufinden sind und solange bezahlt wird, was gekauft wurde. Doch das ist nicht so einfach, wenn immer mehr produziert wird, als bezahlt werden kann, wenn also unbezahlte Arbeit sich in den Produkten auf den Märkten der Welt bewegt. Wer soll sie kaufen, wenn er kein Geld hierfür erhalten hat? Das Übermaß des Werts ist voll. Der Kapitalismus funktioniert nicht mehr und lügt sich über seine Substanzlosigkeit hinweg, indem er auf Ewigkeit spekuliert. Der Mehrwert, der sich zu lange auf den Finanzmärkten ohne Verwertungsmöglichkeit rumtreibt, der sich nicht mehr realisieren kann, weil er kein Organ mehr findet, das ihn gebrauchen kann, ist zur Lüge eines Vermögens geworden, das nicht mehr wirklich existiert. Er besteht aus überschüssigen Zahlungsversprechen, als fiktives Kapital, als Buchgeld, das wertlos ist, weil die Grenzen der Vorschüsse in die Realwirtschaft, der reale Kreditbedarf, überschritten ist. Und das fiktive Kapital in den Händen der Banken wird damit zur systemischen Bedrohungslage. Fiktives Kapital war schon immer kein wirkliches Geld, weil es nur Wert war, der nach Verwirklichung suchte. Nun ist es als Geld selbst absurd geworden, weil es zu großem Anteil nur noch Wert vermittelt, den es nicht gibt und der auch nicht mehr zu machen ist. Der große Irrtum über das, was Geld darstellt, hat sich damit totalisiert. Man muss begreifen, dass der Kapitalismus seine eigenen Bedingungen torpediert, dass er sich nur noch gewaltsam erhalten kann und dass er zu einer totalen Macht geworden ist, die das wirkliche und sinnliche Leben nicht nur ausbeutet, sondern auch dazu bestimmt, nur das zu erzeugen, was sein großes Loch füllt. Indem die Menschen im Einzelnen meist nur in Erscheinung treten, um ihren Lebensunterhalt und ihr kleines Glück oder Unglück durch Geld zu erwerben, hat sich Geld hinter ihrem Rücken zu einer totalen Gewalt gegen das Leben schlechthin entwickelt, die sich in einem gigantischen Umfang über die ganze Welt ausgebreitet hat. Während sie für sich nur tun, was ihnen dadurch nötig gemacht wurde, dass sie Geld brauchen, um leben zu können, hat sich ein Mehrwert entwickelt, der höchst unnötig geworden ist, weil er in keine Investition zurückkommt und lediglich als Eigentumstitel über Wohnraum, Energie, Naturressourcen usw. fortbesteht. Seinem Wesen nach, seinem Wert entsprechend, ist Geld selbst schon absolut unwirklich und unsinnlich. Es macht sinnlich, wenn es die Sinne antreibt, weil es den Trieb der Produktion ausmacht, ihre Zeit und ihren Raum bestimmt und die Fortentwicklung ihrer Produktivität möglich macht. In der Verwertung darüber hinaus vergrößert es nur die Armut der Menschen, verbraucht es ihre Substanzen und finanziert die Prothesen für die Organe, deren natürliche Funktion von ihm zerstört wurde. Geld macht süchtig, weil es aus der Not befreit, die es erzeugt und nur vertiefen kann. Doch wie kann das geschehen? Wie ist es überhaupt möglich, dass mit wachsender Produktivität nur immer weniger Menschen reicher, die meisten aber immer ärmer, und ihre Existenzen immer elendiger werden? Und was können wir dagegen unternehmen? Das ist heute unsere große Frage, die erstmal dahinter kommen muss, was die Beweggründe dieser Entwicklung sind, die sich vor unseren Augen als Versagen der Politik und hinter unserem Rücken als Verelendung der Wirtschaft abspielt. Wie kann die Arbeit der Menschen dahin kommen, dass ihre Produkte, ihr ursprünglichstes Eigentum, zu einer politischen Macht wird, die ihre eigenen wirtschaftlichen Bedingungen zugrunde richtet? Die Beantwortung dieser Frage beinhaltet zweierlei: die Hinterfragung der politischen Form des Eigentums, die sogenannte Freiheit der politischen Macht des Privateigentums im gesellschaftlichen Verhältnis der Menschen, und die Hinterfragung der ökonomischen Form seiner Produktion, die Ausgestaltung der Notwendigkeiten einer gesellschaftlichen Produktion, die mit der Überwindung der Not zugleich Isolation und Vereinzelung der Menschen erzeugt, die ihren bloßen Selbsterhalt sichern müssen, um leben zu können. Wie kann eine gesellschaftliche Notwendigkeit sich in solcher Vereinzelung pervertieren, um sich als Freiheit darzustellen? Darin steckt der Kern aller sozialen Mythologie des Kapitalismus, die Vertauschung von Sicherheit und Freiheit in eine Privatmacht der freien Verfügung einerseits und in die Beherrschung der Notwendigkeiten des Lebens als gesellschaftliche Naturmacht der Menschen auf der anderen Seite. Sie stellt sich auf den Märkten als Tauschverhältnis der Geldform gegen die Lebenssubstanzen von Mensch und Natur heraus. Die Vertauschung lässt die Glücksverheißung der freien Marktwirtschaft von Freedom and Democracy aufkommen, die zugleich über die Gewalt hinwegtäuscht, die sie enthält. Die Macht der Ungewissheit, der Abstraktion von allem, was Vermögen schafft, weil man es nur haben kann, wenn man sich ihm unterwirft. Es ist die Ausschließlichkeit der Konkurrenz, die nur überstehen kann, wer sich der gesellschaftlichen Macht des Geldbesitzes auf den Märkten der Welt beugt, um daran teilhaben zu können. Die Macht ist politisch und wirkt in ihrer ökonomischen Form, in welcher gerade die Menschen politisch immer ohnmächtiger werden, die sie materiell aus eigener Not heraus erwirtschaften müssen. Und dies macht den Zweck aus, der alle Entwicklungen antreibt, die der Kapitalismus entfaltet hat. Wer die daraus bestimmte Ohnmacht nicht länger ertragen will, muss mit den Resultaten der Analyse der Marktwirtschaft als Kritik der politischen Ökonomie beginnen. Die politischen Möglichkeiten ihrer Unterwanderung und die Umkehrung der Geldverhältnisse in gesellschaftliche Verhältnisse der Menschen werden sich daraus ergeben.
Sieben Rosen hat der Strauch, sechs gehören dem Wind, aber eine bleibt das auch, ich noch eine find. Siebenmale ruf ich dich, sechsmal bleibe fort, doch beim siebten Mal versprich, komme auf ein Wort, komme auf ein Wort. Auf ein Wort.
Radio Lora, das freie Radio in München auf der 92.4, Montag bis Freitag 17 bis 24 Uhr.
Tausch und Täuschung. Geld ist die einzige gesellschaftliche Gemeinform der Marktwirtschaft, die Form ihres Gemeinwesens, ihr Gemeinwohl schlechthin. Die Marktwirtschaft ist ein System des Warentauschs und behauptet in ihrer Marktideologie, dass ihre Preise im freien Wettbewerb um das Produkt entstehen würden, das durch den Wettbewerb der Marktteilnehmer, sprich Konkurrenz der Produzenten, am besten abschneiden würde, wer an die Nachfrage auch am besten angepasst sei. Marktwirtschaft betreibe durch ihre innewohnenden Kräfte des Ausgleichs und der Freiheit in der Preisbildung die beste Vermittlungsform von Produkten, sorge wie eine unsichtbare Hand für die optimale Entwicklung der Gesellschaft, für ein Gemeinwohl, das letztlich allen zugute komme. Doch solche Glücksverheißungen beruhen darauf, dass der Markt eine gnadenlose Sortierung für Anpassung oder Ausgrenzung betreibt. Wer sich nicht am billigsten verkauft, geht darin unter, und wer nicht über den Markt in dem von ihm abverlangten Tempo produziert und verhandelt, fällt schnell heraus und ist nicht nur erfolglos, sondern verliert auch seine ganze bisherige Existenz. Außerdem verleugnen solche Ideologien, dass schon mal eine bestimmte Summe Geld vorhanden sein muss, um auf dem Markt als Produzent und Konsument auftreten zu können. Wer Geld hat, kann um die Preise kämpfen, wer keines hat, muss ihnen gehorchen. Der Markt setzt immer Geld voraus, das nur funktionieren kann, wenn es seinen Wert erhält, durch die, welche dafür arbeiten müssen, damit sie die Preise bezahlen können, die auf dem Markt geboten sind. Geld ist das Subjekt des Marktes. Wer nicht möglichst viel Wert bildet und zugleich um den günstigsten Preis konkurriert, verliert dort alles, was er zuvor erworben hat. In seiner Einzelheit wird er zum Opfer einer Allgemeinheit, weil er als einzelnes Subjekt auf dem Markt nur deren Objekt sein kann. Die Abhängigkeit vom Geld versetzt alle Menschen in ein Schuldverhältnis, in welchem ihre gesellschaftlichen Grundlagen in einer Allgemeinform existieren, in denen das gesellschaftliche Wesen der Menschen nur verkehrt erscheinen kann. Als gesellschaftlich wirkende Menschen müssen sie arbeiten, um die allgemeine Privatmacht des Geldes zu bestätigen und zu bestärken. Bevor sie ihre gesellschaftliche Existenz als einzelnes Individuum dieser Gesellschaft erwerben können, bevor sie also als gesellschaftliche Menschen erwachsen werden können, ist ihre Vereinzelung zu ihrer Lebensform bestimmt und wird als diese durch die Konkurrenz auf den Märkten, auf den Arbeitsmärkten wie auf den Warenmärkten vertieft. Die Überwindung ihrer Existenznot heißt Anpassung und Unterwerfung an eine höhere Notwendigkeit, die ihnen in ihrer Allgemeinheit fremd ist und ihre Entfremdung bewirkt. Ihre Vereinzelung durch die unterworfenen Notwendigkeiten der privatisierten Existenz macht sie zu Konkurrenten um ihre Existenzbedingungen und ihre Konkurrenz macht sie zum Objekt ihrer Anpassungssucht. Je tiefer sie in diese Gesellschaft hineinwachsen, desto totaler müssen sie sich ihre gesellschaftlichen Beziehungen unterordnen. Ihre Ungleichheit in der Abtrennung von ihrem wirklichen gesellschaftlichen Zusammenhang erfordert ihre Gleichschaltung als Tauschhändler abstrakter Zwecke. Geld beherrscht ihr ganzes Dasein, weil es das Wesen der bürgerlichen Gesellschaft darstellt. Als Allgemeinform des Privateigentums hat es zwar den durch Gott begnadeten Feudalherrn des Mittelalters abgelöst, ihn aber lediglich durch den irdisch lüsternen Geldbesitzer ausgetauscht, der Kraft seiner Teilhabe an einer gesellschaftlichen Abstraktion, die konkreten Menschen sich dienstbar macht. Die persönliche Macht des Feudalherrn ist in die sachliche Allgemeinform des Geldes verschwunden, nicht aber das Schuldverhältnis der einzelnen Menschen gegenüber einer übermenschlichen Allgemeinheit überwunden. Die Geschichte der Menschheit schleppt mit der Geldform immer noch einen Widerspruch von Einzelnem und Allgemeinem fort. Er besteht in der Form des Reichtums, der nicht als wirklich menschlicher Reichtum existieren kann, weil er in der Marktwirtschaft nur als Reichtum der Geldform und als Verarmung der Menschen wirksam ist. Der Keim des Problems, warum Armut und Reichtum sich notwendig entzweien und ihre Spaltung immer bis zum Gegensatz von Überfluss und Verelendung wachsen muss, steckt schon darin, dass das Geld, das doch so einfach zu funktionieren scheint, selbst höchst widersprüchlich ist. Es ist nicht einfach ein bloßes Quantum, irgendeine Zahl, wie es oft behauptet wird, sondern die Quantifizierung eines menschlichen Aufwands, der betrieben wird, um an das Geld zu gelangen. Politisch verstanden ist es eine gesellschaftliche Übereinkunft, welche materielle Mühwaltung in einer bloßen Abstraktion, also getrennt von allen Lebenszusammenhängen, formuliert. Und die muss auch tatsächlich erst vollbracht sein, bevor Geld zu ihrer qualitativen Form, zur Wertgröße abstrakter Arbeit werden kann. Ob es Lebensmittel, Waren oder Produktionsmittel oder Gold oder andere Bodenschätze, nichts hat einen absoluten Wert, einen Wert an sich, einen inneren Wert. Wert an sich gibt es nicht. Er stammt immer nur aus einer Bewertung, also aus einem Verhältnis von Subjekt und Objekt. Im Zahlungsmittel Geld haben alle Dinge und Dienstleistungen ursprünglich den Wert, den der Arbeitsaufwand den Menschen abverlangt, für den sie bezahlt werden und der den Gegenständen von Bedürfnissen entspricht, mit denen diese befriedigt werden. Bei Geld geht es immer um menschliche Arbeit, die damit bezahlt wird, damit der Geldempfänger auch wieder bezahlen kann, was er zum Leben, zum Arbeiten, zum Handeln, zum Kommunizieren und anderem braucht. Das klingt einfach, solange damit Geld als allseitig sich gleich verhaltendes, als an sich gerechtes Zahlungsmittel verstanden wird. Es ist aber höchst komplex, weil dem nicht so sein kann. Soweit sich die Menschen durch ihre Arbeit auf ihre Bedürfnisse beziehen können, ist der Inhalt der Arbeit und der Bedürfnisse qualitativ nicht unterschieden, also wesentlich identisch. Diese bestimmten Fähigkeiten entsprechen jenen Bedürfnissen und dieser Aufwand entspricht jenem Genuss. Das Quantum an Arbeit ist aber auf dem Markt nicht wirklich beziehbar auf ein Quantum an Bedürfnissen. Geld ist als Preis einer Ware für eine Nachfrage etwas gänzlich anderes, als es als Angebot von Produkten der Arbeit darstellt. Kauf und Verkauf von Waren sind gegensinnig bestimmt. Und dieser Gegensatz wird von Geld verschleiert und zugleich vollzogen. Beim Verkauf fungiert es als Preisbildner, der Angebot und Nachfrage ins Verhältnis setzt. Und beim Einkauf als Wertmaß, welches den Wertanteil eines Produkts am Durchschnitt aller Produkte in ihrem Arbeitsaufwand bemisst. Im Unterschied zu allen Waren fungiert es zwar wie jeder andere als Tauschmittel, ist aber einmal als Zahlungsmittel, ein andermal als Kaufmittel bestimmt. Als Kaufmittel kann Geld alles bekommen, stellt es das Reich der Freiheit für alles Mögliche dar, das Prinzip des allgemein Möglichen. Als Zahlungsmittel steht es für das Notwendige, für den Erhalt von Gütern des Lebens, mit denen sich die Menschen am Leben halten müssen, ihren Lebensstandard als ihren Selbsterhalt, als Subsistenz ihres bisherigen Lebens zu bewahren. Das Notwendige ist jedem einzelnen Menschen aufgezwungen. Das Allgemeine gehört dem Geldbesitzer, der über das Nötige längst verfügt, bevor er durch Geld zum Einkaufen geht. Während Geld Preise im Einzelnen nur vergleicht und damit den Privatinteressen entgegenkommt, bestimmt es sie durch seinen gesellschaftlichen Wert allgemein in einem Durchschnitt, der sich erst im Nachhinein ergibt. In jedem Tauschakt entscheidet der Preis auf der einen Seite, was auf der anderen Seite sich erst im Nachhinein als Wertsumme eines Durchschnitts, sich als Wert der Dinge herausstellen kann, wie sie veräußert wurden und geworden und gewesen sind. Als Durchschnitt des Gewesenen, des Toten für das gegenwärtige Leben, für die Lebensgegenwärtigkeit der Menschen. Arbeit und Bedürfnisse bleiben hierdurch völlig getrennte Wesenheiten, die sich im Geld als einzelner Tauschwert und Geld als allgemeiner Wertträger repräsentieren und identifizieren. Ihre substanzielle Bezugslosigkeit geht in einer allgemeinen Gleichsetzung unter, in einem abstrakten Verhältnis, in einem Tausch, in dem sich jeder eines Werts vergewissert, der aber zugleich nur eine Täuschung über diese Beziehung sein kann. Der Gegenstand seines Verlangens wechselt seinen Wert beständig durch eine allgemeine Vermittlung im Geld, dessen Verhältnis sich blindwütig je nach der Verwertbarkeit seiner Arbeit durchsetzt und die Preise bestimmt. Das ist das Prinzip, solange sich die Quantifizierung der Beziehungen zwischen Produktion und Konsumtion nur auf den Märkten ermittelt, solange es also keine wirkliche gesellschaftliche Form der Vermittlung von Arbeit auf die Bedürfnisse der Menschen gibt, solange also die Form der Beziehung die politische Gesellschaftsform des Privateigentums ist, kann das eigene nur als Fremdes herrschen, als Allgemeinform einer Entfremdung. Dies gilt nicht nur bei der Geldform, sondern auch für die Staatsform im Parlamentarismus und im entsprechenden Rechtssystem. Das ganze Verhältnis schließt sich daher in der Repräsentationsform des Allgemein-Privaten kurz, daher im Parlamentarismus als politische Form der repräsentativen Demokratie, die auf dem Verhältnis von Meinungen gründet. Das Privateigentum trifft darin auf seine Kultur, auf die Meinungsbildung isolierter Menschen, die auf dem Meinigen beharren, um der allgemeinpolitischen Wirklichkeit mit einer Wählerstimme, mit dem Kreuz zu einer parteipolitisch sortierten Wählermeinung begegnen.
Man sagt, der Mensch wär aus Kohle starb, na gut, doch du hast keine Kohle, hast nur Muskeln und Blut, ein Bauch und Knochen und ein bisschen Verstand. Ein starkes Kreuz ist dein einziges Pfand. Du schrubbst 40 Stunden, was hast denn davon? Genau gesehen, immer weniger Lohn. Buckt uns nicht krumm, ei verflucht. 30 Stunden wär noch genug. Du hast nichts geerbt. Eine Frau und drei Kinder, am Ende vom Geld ist noch zu viel Monat drin. Beim Einkaufen fehlt er die nötige Knete und prompt über Stunde fehlt die Zeit für eine Fede. Du schrubbst 40 Stunden, was hast du davon? Genau gesehen, immer weniger Lohn. Buckelst dich krumm, ei verflucht, 30 Stunden. Wär noch genug. Man soll länger schaffen, für weniger Geld. Dann gäb's bald keine Arbeitslose mehr auf der Welt. Wer glaubt dann das Märchen? Ich jedenfalls nicht. Die Arbeitslosezahl, die wächst doch mit dem Profit. Du schrubbst 40 Stunden, was hast denn davon? Genau gesehen. Weniger Lohn, buckelst dich krumm, ei verflucht, 30 Stunden. Stunde wär noch genug. Sie sorge de Gürtel wird jetzt enger geschnallt, zum Verdale gäb's nix mehr, so wär es halt, wann nix mehr verdahlt wird, dann frag ich mich bloß, woher ist denn der Handy in Profit dann so groß? Du schrubbst 40 Stunden, was hast denn davon? Genau gesehen immer weniger Lohn. Buckelst dich krumm, ei verflucht, 30 Stunden wär noch genug. Und wärst du alt und kämpfst nimmer mit, wärst du krank und bringst deinem Boss kein Profit. Was? Kein Profit, das kann ich sein. Auf leg dich gleich in die Kiste neu. Du schrubbst 40 Stunden, was hast denn davon? Genau gesehen immer weniger Lohn. Buckelst dich krumm, ei verflucht, 30 Stunden wär noch genug.
Die politische Kultur des Privateigentums ist die Diktatur der öffentlichen Meinung. Wenn man sich die Wahlen zu den bürgerlichen Parlamenten anschaut, besonders auch die Vorbereitungen zum Erscheinungsbild der Persönlichkeit des Repräsentanten für die Allgemeinheit der Wählermeinung, muss man erstaunen, wie wenig dies mit Politik zu tun hat. Die wirkliche Entscheidungsfähigkeit der Politik soll auf der sozialen Integrität, auf dem Gewissen dieser Person beruhen, das völlig gleichgültig gegen seine Herkunft und Bedingung seinen Willen hat. Dieser soll über die Ungewissheiten in den Risiken und Gewalten dieser Welt ermächtigt sein, über die allgemeinen Lebensbedingungen der Menschen zu entscheiden. Die Macht dieses persönlichen Willens begründet sich also nicht auf einer existenziellen Beziehung in einem wirklichen gesellschaftlichen Verhältnis. Im Gegenteil, sie beruht auf einer allgemeinen Dafürhaltung des Meinens als repräsentative Potenz des Allgemeinmeinigen, welche sich in der Macht einer repräsentativen Persönlichkeit als politisch entscheidender Mensch darstellt. Mein und Dein soll sich darin identifizieren, das Private und das Gesellschaftliche über ihren Gegensatz hinwegtäuschen. Der persönliche Wille, wie immer er sich auch in den wirklichen Lebensverhältnissen gebildet haben mag, wird als hiervon abgetrenntes Meinungspotenzial allgemeinpolitisch gültig. Die Beziehungslosigkeit der Politik hat ihren Ursprung in dieser Verkehrung der politischen Beziehungen zu einer Repräsentanz, die nur das persönliche Entscheidungspotenzial der repräsentierten Verhältnisse bewirken kann. Es bleibt von ihrer Wirklichkeit ebenso getrennt, wie es die wirklichen gesellschaftlichen Beziehungen der Marktwirtschaft sind. Hier erscheint lediglich das Persönliche einer Repräsentation als Initiator eines allgemeinen Verhältnisses und Verhaltens, das sich hierdurch als öffentliches Willensverhältnis darstellen kann. Die Meinung, die gerne als ein Dafürhalten des Meinigen gegen das Allgemeine erscheint, ist nicht zufällig das Medium der Repräsentation der politischen Klasse des Kapitals. Gerade indem sie den Mangel in der Besonderheit verspürt und darin auch ihren Sinn hat, entspricht sie in ihrem aparten Dasein als Wählermeinung durch und durch der Existenzform des Privaten im Einzelnen, das von seiner gesellschaftlichen Öffentlichkeit getrennt ist. Wo sich das Einzelne im Ungewissen verlieren muss, kann es eben nur abstrakt allgemein werden. Und so verwirklicht sich auch in der Verallgemeinerung der Meinung eine wundersame Metamorphose der Popularisierung des allgemein Besonderen als die Prominenz vom Meinen des Meinigen in einem politischen Willen, der keiner ist, weil er nur die Behebung seines Mangels wollen kann. Und der besteht in der Differenz zum Ideal seiner Verallgemeinerung. Von daher kann die prominent gewordene Wählermeinung auch nur als permanente Restauration der öffentlichen Meinung gegen die repräsentierten Gebrechen der isolierten Existenzen betrieben werden. Durch diese Wandlung des Meinens zum allgemeinen politischen Willen seiner Repräsentanz, der nun auch noch die Verhältnisse regiert, die nicht seine Verhältnisse sind, bildet und erneuert sich immer wieder eine politische Klasse, durch welche die Menschen einer Politik ausgeliefert werden, die sich als Dienstleistung einer Mangelbehebung im Staatsganzen notwendig machen und als dessen Notwendigkeit geben kann. Im politischen Palaver überbrückt sie ihre Abspaltung vom Lebensalltag der Menschen, ihre Isolation, indem sie ihre bloße Dafürhaltung zur angelegentlichen Sache so verallgemeinert, dass sich die meisten Positionen darin als politischer Wille einverleiben lassen. So bewährt sich zwar die Macht des Allgemeinen, wie sie schon sachlich gegeben ist, auch als politische Haltung, die in diesem abstrakt gewordenen Zweck einer politischen Klasse entscheidet. Sie kann aber niemals zu einer wirklichen, für das konkrete Sein der Menschen gültigen Entscheidung finden, weil sie abgeschieden von der menschlichen Wirklichkeit und ihrer Gebrechen bleiben muss. Das war auch schon so im 19. Jahrhundert, als Karl Marx schrieb: Das Prinzip der Politik ist der Wille. Je einseitiger, das heißt also je unvollendeter der politische Verstand ist, umso mehr glaubt er an die Allmacht des Willens, umso blinder ist er gegen die natürlichen und geistigen Schranken des Willens, umso unfähiger ist er also, die Quelle sozialer Gebrechen zu entdecken. Zitat Ende. In ihrer Abspaltung verdurchschnittlicht sich die Gewohnheit des allgemein Abstrakten, die Lehre der Substanz. Der Abstraktionsprozess der Marktwirtschaft hat in den Parlamenten der repräsentativen Demokratie ihre analoge Form. Es schließt sich damit der Kreislauf der politischen Ökonomie zu einem totalen System, das sich bei Not auch nur noch totalisieren kann. Und das ist das folgenschwerste Problem der repräsentativen Demokratie. Die Totalisierung der Meinung stellt sich als Populismus der Meinungsmache dar. Von daher trifft sich die popularisierte Grundstimmung mit den Idealisierungen der politischen Macht des bürgerlichen Staates. Selbst wenn sie aus bloßer Verneinung, aus reinem Protest bestehen, tendieren sie nach rechts, weil sie dort die Staatsform selbst als Nation im Selbstverständnis der Bürger vereinen, sich also im Nationalismus verdurchschnittlichen. Es liegt an der Form der Verallgemeinerungen, welche zu einer ihren Ursprüngen entgegengesetzten Wirklichkeit führt, indem sie die Isolation ihrer Ursprünge bewahrt, das Meinen und Dafürhalten ohne wirkliche Beziehung auf andere Dagegenhaltungen in ihrer Getrenntheit als Durchschnitt zusammennimmt und quantifiziert, betreibt sie eine abstrakte Verallgemeinerung, durch welche das Quantum von seiner Substanz enthoben, entleert wird. Das schon von den Cäsaren des alten Roms betriebene Prinzip Teile und Herrsche hat sich somit auch in den Parlamenten der bürgerlichen Demokratie hinter den Wahlkabinen durchgesetzt. Abstraktion resultiert aus einer Teilung, aus dem Abgespaltenen, dessen ganzes Verhältnis uneins ist. Und sie treibt zugleich die Vereinzelung der Teile fort, indem sie in ihrer Abgetrenntheit sich als Maß und Mittel der Verallgemeinerung bestimmen kann. So entsteht mit der Vermittlung der Abstraktion das Gegenteil von dem, was im Ursprung konkret ist und im Resultat nur noch als Macht der Allgemeinheit hiergegen existiert. Solche Vermittlung besteht also gerade daraus, das Gegenteil von dem zu bewirken, was darin verbunden erscheint, weil sie davon absieht, weil sie daraus besteht, dass durch die Vereinzelung von vielem sich an der Macht hält, was als Einheit erscheint, auch wenn es keine wirkliche Einheit darstellt, nicht wirklich vereint, dafür aber eine Einheit stiftet, die nicht wirklich sein muss, besonders wenn sie auch gar nicht wirklich sein kann. Wo keine wirkliche Beziehung möglich ist, ist abstrakte Vermittlung nötig. Das macht die Macht der Abstraktion aus. Die Verwertung der Sachwelt führt durch die Trennung zwischen Arbeit und Bedürfnis, zwischen Individualisierung und Vergesellschaftung und so weiter zur Entwertung der Menschen und ihrer Verhältnisse. Je umfassender dies geschieht, desto massiver entsteht für die Menschen daher auch die Entmachtung, ihre Ohnmacht gegen das, was sie vereinen soll, was sowohl ihre Ökonomie als auch ihre Politik gegen sie wendet. Mit der Verwertung der Sachwelt wächst die Entwertung der Menschenwelt. Und mit der Entwertung der Menschen entsteht die Notwendigkeit einer Selbstbezogenheit, die ihnen Selbstwert verschafft. Dessen Beischaffung wird zu einem kulturellen Zweck, zur politischen Kultur der Selbstverwirklichung. Indem sie hierdurch ihre Individualität ausstatten, verlieren sie ihre Gesellschaft. Ihr Meinen und Dafürhalten wird zunehmend von einem Mangel an Selbstwert bestimmt, einem Streben, sich wenigstens in seiner kulturellen Identität zu veredeln. Unter der Hand wird die sachliche Entwertung zu einem lebendigen Unwert im Selbstgefühl der Menschen. Und die repräsentative Demokratie fixiert diesen Unwert als politischen Willen, den sie letztlich gegen die Menschen auch als Kulturmacht durchzusetzen hat, um die Verhältnisse in ihrer Allgemeinheit zu erhalten als das, was sie sind, als abstrakt allgemeines Verhalten ihres Verwertungsprozesses. Darin zeigt sich, was im Bildungsprozess des politischen Willens und im Verwertungsprozess der menschlichen Arbeit gleichartig funktioniert: die Enteignung der Menschen von ihrer gesellschaftlichen Wirklichkeit. Die Menschen stehen in solcher Unwirklichkeit gegeneinander, weil sie nur ausschließlich für sich Mensch sein können. Sie teilen sich in Klassen der Besitzer und der Enteigneten. Aber ihr Klassenkampf bestärkt auch ihre Absonderung, wenn er nicht die Aufhebung der Abstraktion vollzieht. Man kann diesen Abstraktionsprozess selbst nicht wirklich bekämpfen, wohl aber hintergehen und ihn somit in konkreten und menschlich bestimmten Verhältnissen aufheben und unnötig machen. Die Kraft der Veränderung besteht nicht aus einem reinen Dagegenhalten und nicht aus einer bloßen Idee, nicht als reiner Protest gegen das Bestehende und nicht als Ideologie von einer neuen Gesellschaftsform, als Vorstellung einer ewigen Wahrheit, sondern in der Verwirklichung einer längst vorhandenen Gesellschaftlichkeit der Menschen. Wo Form überflüssig, überbestimmt ist, wo die Formbestimmung die Menschen beherrscht, können sich Menschen auch gegen sie wenden und ihre abstrakte Vermittlung überwinden. Das mag utopisch klingen, weil eine Sprengung der Herrschaftsform über die Arbeit und Bedürfnisse der Menschen noch als Utopie erscheint. Aber das Wirkliche unterscheidet sich vom Unwirklichen selbst schon in seiner Wirksamkeit. Das beginnt schon damit, dass es sich nicht mehr in der Entgegensetzung aufbraucht, nicht im Kampf der Gegensätze verheddert, sondern sich über diese hinweg als Macht des Lebens, sich endlich als wirkliche Naturmacht der Menschen verwirklicht, die ihre Mittel einsetzen, um ihre gesellschaftliche Kraft zu vereinen, ihre Natur pflegen und ihren Reichtum als Vielfalt ihrer Beziehungen und Bedürfnisse vergrößern. Von daher geht es um die ursprünglichste Kraft der Menschen, um die Kraft ihrer gesellschaftlichen Bildungsgeschichte, der Kraft menschlicher Kulturbildung. Die Kraft der Veränderung entsteht daher letztlich aus der Synergie, welche eine Gesellschaft erfährt, in welcher sich das Vermögen des Einzelnen auch im Allgemeinen verwirklicht erkennen kann, also als einzelnes Vermögen zum allgemeinen Eigentum geworden ist, das auch den Einzelnen gehört. Im Hintergrund der Marktwirtschaft hat sich diese Synergie nur als blind wirkender Fortschritt der Produktivkraft unter den Bedingungen des Kapitals durchsetzen können, als eine Macht, die Geld hat und die Geld verwertet, die Macht abstrakt menschlicher Arbeit, toter Arbeit, die das Leben befehligt. Dies zu ändern heißt, es umzukehren, und es verlangt, dass die abstrakten Substanzen der gesellschaftlichen Verhältnisse der Menschen durch wirkliche gesellschaftliche Beziehungen zu füllen sind. Was sich bisher als fremde Macht nur abstrakt, als bloßer Raum und bloße Zeit gegen sie durchgesetzt hat, als Beherrschung ihrer Lebenszeit und ihres Lebensraums, als fremdbestimmte Aufteilung ihrer Arbeitszeit und Freizeit, ihres öffentlichen und privaten Raumes, sich gegen sie verwirklicht hat, zerfällt in sich, wenn sich die Menschen dazu ganz konkret und mit ihren wirklichen Interessen verhalten. Ist endlich die Arbeitszeit der Menschen selbst eine menschlich bestimmte Zeit und vollzieht sich in ihrem politischen und wirtschaftlichen Lebensraum ihre lebendige Auseinandersetzung unmittelbar in ihrer Gegenwärtigkeit, so können sich darin auch ihre bisher unwirklichen Verhältnisse vergegenwärtigen. Das ist Subversion, Unterwanderung und Untergrabung von Verhältnissen, die für sich nichts mehr sein können, wohl aber die Mittel enthalten, durch die sie umzukehren und umzustürzen sind.
Dieses Haus besetzt, ohne Pause bis jetzt. Denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt. Buenos Dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt. Du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an.
Bei einigen leidigen Themen lehnen wir's reden ab. Und leider gibt's nicht viel, das noch nicht gesagt hat. Ich nach kurzem beknackt war, wie der Papst da, der zu matt war, um mehr zu sagen, als Jingle zu seinem Abziehbild.
Oder ein paar Singles hinterm Namensschild.
Doch ich weiß,
Image
ganzes Netz und scheiß auf alle, die bekannt sind. Im Land sind zu viele Promis, die nicht bei Verstand sind.
Zu viele Homies, die noch nicht am Strand sind.
Am Rand sind zu viele Gaffer, deren Augenblicke so leer. Sie wollen noch mehr helfen, fallen sie. Alle Denker lallen sie. Ich seh die ganzen Ranker in Museen halt stehen. Sie werden kommen und gehen. Alles nur Gesichter im Zeitgeschehen. Der Club der Toten nicht, das stimmt mir nicht persönlich. Ich werde weitergehen und lebe lieber ungewöhnlich.
Yeah.
Ja, ich lebe lieber ungewöhnlich.
Yeah.
Mein Bock auf.
Denn das hier geht an alle unsere Widersacher, Wichtigmacher, Cocksucker, Motherfucker, Hosenkacker, Aalglatte, nimmer satte Jammerlappen, die wie Ratten in Kloaken darauf warten, über unsere Platten zu beraten. Ha! Die ganzen Abklemmer flach, welche Spatenlenker, wir sind eure Rattenfänger.
Autonome Einzelgänger,
weil wir länger halten als der Typ im Sarkophag.
Wählen die Idioten euer eigenes Grab. Dieses Haus ist besetzt, ohne Pause bis jetzt. Denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt. Buenos Dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt. Du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an. Dieses Haus ist besetzt, ohne Pause bis jetzt. Denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt. Buenos Dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt. Du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an. Denn wenn ich dir in deiner Welt nichts sagen darf, wozu dann all diese Fragen, Mann? Anscheinend interessiert es dich ja doch, was der Typ so treibt und mit wem er was macht und wo er bleibt. Dass sowas Mitgefühl ist, glaub ich kaum.
Aber
ich fürchte fast, ich bin ein lebender Albtraum.
Müllredender Abschaum, der dich ständig disst.
Dabei nenn ich dich nur Wichser, der du bist. Die ganze Pisse, die dein Leben durch meine Wehen spült, verursacht Risse und mein Herz unterkühlt. Auch da meine Liebe wasserdicht und meine Seele kugelsicher. Macht ihr Stricher, weil mir kein Stich mehr. Ich bin euer Richter und Hacker, ihr Wanker. Nach mir kommt nichts mehr.
Denn das hier geht an alle unsere Widersacher. Wichtigmacher, Kacksucker, Motherfucker, Hosenkacker.
Aalglatte, nimmer satte Jammerlappen, die wir Ratten in Kloaken darauf warten, über unsere Platten zu beraten.
Die ganzen Abklemmer flach, welcher Spatendenker, wir sind eure Rattenfänger.
Autonome Einzelgänger,
weil wir länger halten als der Typ im Sarkophag.
Während die Idioten euer eigenes Grab graben. Dieses Haus besetzt, ohne Pause bis jetzt. Denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt. Buenos Dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt. Du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an. Dieses Haus besetzt, ohne Pause bis jetzt. Denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt. Buenos Dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt. Du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an.
Die Subversion der Subsistenz. Die Geldform ist zu einer Farce von Reichtum geworden, weil sie nur noch Verarmung und Einfalt entwickelt. Sie lebt von der Spaltung der Menschen in den Klassen von Geldbesitzer und Besitzlosen. Klassen, die durch Geld entstanden sind und das Geld auch zu ihrer Verwertung einsetzen und antreiben. Aber diese Klassen sind bloße Machtformationen des Privateigentums an Produktivvermögen und Arbeitskraft. Weil Geld nicht nur ein Quantum ausdrückt, sondern die Lebensverhältnisse seiner Verwertung darstellt, können sich Klassenkämpfe nur aufheben, wenn der gesellschaftliche Zusammenhang auch gegen diese Form gewendet wird, wenn die isolierten und ausgrenzenden Lebensformen überwunden und die gesellschaftliche Verbundenheit der Menschen auch als Lebenswirklichkeit mächtig wird. Das allgemein Private wird dadurch als Form dekonstruiert, seinem Inhalt gemäß gesellschaftlich und seine Macht zu einem gesellschaftlichen Problem der Form, die von ihrem Inhalt denunziert ist. Eben weil Gesellschaft nicht nur Arbeit ist, sondern längst auch Reichtum, kulturelle Vielfalt und Lebenszusammenhang, der weit über das bloß Nützliche und Funktionale, das bloß Wirtschaftliche und Nötige hinausgreift, kann sie in dieser Dekonstruktion auch wirksam werden. Aber solange und weil die Lehre der Einfalt immer nach Stoff verlangt, kann der Kapitalismus auch viele immer noch gierig machen und Gier auch zum Teil befriedigen, ja sie geradezu süchtig machen und Angst vor Veränderung entwickeln. Die Reaktion stellt aus diesem Grund auch einen mächtigen Gegner dar. Aber als Ganzes hat das System der Verwertung Resultate, die niemand wollen kann, der sich nicht als Humankapital in bloßem Zwangsverhalten einer Eventkultur ergehen oder in persönlicher Depression zergehen will. Auch von daher ist die Überwindung seiner Gesellschaftsform, der Geldform, nicht nur für eine Klasse nötig. Als System der Zerstörung menschlicher Lebensgrundlagen geht sie alle Menschen an. Ob Angestellte, Dienstleister, Kopfarbeiter, Industriearbeiter, Leiharbeiter oder Arbeitslose oder Hungernde, fast alle Menschen sind Objekte des Wertwachstums und als solche auch Subjekte der Veränderung ihrer Lebensverhältnisse an Ort und Stelle ihres Lebens. Lediglich ihre existenzielle Kraft entscheidet darüber, was sie ändern können. Und die geht weit über die Klassenlage hinaus. Es geht daher nicht einfach nur um einen Kampf gegen den Kapitalismus und seine Abschaffung, nicht um einen großen Neuanfang in einer besseren Gesellschaft als gesellschaftliche Alternative der besseren Klasse, einer Klasse der moralisch besser gestellten Persönlichkeiten, der ehrlichen Arbeit, der guten und schönen oder edlen und reinen. Kapital ist nur eine Geldform, die als solche gar nicht bekämpft werden kann und selbst zum großen Teil auch nur noch fiktiv ist. Es sind die Institutionen des Geldes, welche seine Macht darstellen und die ein Interesse an seinem System vertreten. Das betreiben zwar Menschen als Charaktermasken einer absurd gewordenen Verwertungsindustrie, dem Nährboden der herrschenden Klasse, aber auch diese Klasse ist nur die Existenzform einer Klassengesellschaft und die gibt es nicht einzeln, weder als Bourgeoisie für sich noch als Proletariat. Es kann daher auch nicht die Vorstellung richtig sein, in diesen Marionetten einen wirklichen Gegner zu bekämpfen. Sie haben keinen anderen Herrn als das Geld selbst. Man muss sich gegen sie verteidigen und von ihnen fordern, was geht, weil man nur existieren kann, wenn man Geld hat. Das kann keine Emanzipation von ihnen sein. Klassenkämpfe verlaufen im Machtkampf der gegenteiligen Interessen in der Preisbildung und den Gewalten der Produktion, die von den Bedürfnissen der Menschen und auch von ihrer Kultur getrennt sind. Solche Kämpfe gehören daher zum Alltag dieses Systems, das durch sie nicht wesentlich sich ändern lässt, sich durch eine Diktatur der moralischen Gesinnung genauso totalisieren würde wie durch eine Diktatur der Arbeit. Solange Geld die Verhältnisse bestimmt, kann der gesellschaftliche Kampf um Geldanteile nur spalten. Gerade wenn festgestellt wird, dass Geld ungerecht verteilt wird, muss das Dasein von Geld selbst einen Grund haben, dass das unrichtig wird, dass Geld also selbst schon ein Unrecht darstellt. Je mehr Geld ich dann fordere, desto mehr bestärke ich dieses Unrecht. Aber ich muss so viel Geld wie möglich fordern, solange ich in diesem Unrecht existiere. Solange und weil mein ganzes Dasein in solchen Verhältnissen wesentlich nicht richtig sein kann. Ich kann das nicht von der Seite des Quantums, von der bloßen Geldmenge her auflösen, indem ich von allen Beteiligten eine höhere Moral in der Geldvergabe fordere. Die Kapitalisten zum Verzicht auf ihren Gewinn, die Banker auf ihre Zinsen, die Aktionäre auf ihre Dividende und so weiter auffordere. Moral ist immer nur eine Affirmation der Einseitigkeit, die Einfalt des guten Menschen, der als die wahre Gesinnung auftritt, nach der sich dann die wirklichen Verhältnisse richten sollten. Auch wenn sie sich ethisch begründen mag, so ist Moral niemals so allgemein, wie sie sich gibt. Sie bleibt meist die bloße Anwendungsform von Ideologie. Geld ist die Wirklichkeitsform eines politischen Verhältnisses, in welchem darum gekämpft werden muss, um es zu erlangen, und Arbeit ist nur der Aufwand für Bedürfnisse, aus welchen sich die Menschen aufeinander beziehen. Die politische Form und ihr lebendiger Inhalt haben sich in der Form ihres Daseins entzweit und Politik hat hierbei ihren Zweck verloren. Aber ohne diesen, ohne das wirklich soziale Zusammenwirken der Menschen in ihrer Entscheidungsfindung, entsteht nur Unbestimmtheit, Gleichgültigkeit gegen das wirkliche Leben. Und ohne das gesellschaftliche Zusammenwirken von Arbeit und Bedürfnis kann Politik nur moralisch sein. Sie enthebt sich aus der Gesellschaft, um die es ihr vorgeblich geht. Eine darauf gründende proletarische Revolution kann nur die Diktatur eines Bedürfnisses der Arbeit, nach Arbeit sein und wäre und war ein ungeheuerlicher Rückschritt der Menschheit, weil sie die Diktatur einer Arbeitsgesellschaft ist, welche die Bedürfnisse der Menschen kommandiert. Das genaue Gegenteil von der Gesellschaft, um die es uns gehen sollte. Arbeit kann die Bedürfnisse nicht bestimmen, weil die Bedürfnisse die Inhalt der Arbeit sind, ihren Zweck konstituieren und Einfälle und Erfindungsreichtum erwecken, durch die sie immer vielfältiger werden können. Die Arbeit muss daher zur unmittelbaren Form der Bedürfnisse werden, damit die menschliche Gesellschaft ihre wirkliche Beziehung sein kann. Was das Gemeinwohl als Idealisierung der Konkurrenz zum Wettbewerb des Guten betrifft, so hat die Marktwirtschaft längst alle Probleme dieses Prinzips gezeigt. Dagegen war die Erkenntnis nötig, dass sie nur eine Form des Klassenkampfs ist und zugleich darüber hinwegtäuschen will. Doch Klassenkämpfe können die kämpfenden Klassen nicht wirklich aufheben, weil das Beherrschte selbst nichts anderes wird, wenn es zur Herrschaft kommt. Sie geraten nur in eine schlechte Unendlichkeit. Gesellschaft kann sich nicht aus der Armut und dem Neid auf die herrschenden Besitztümer gründen. Diese müssen im Reichtum dieser Gesellschaft aufgehoben werden, im doppelten Sinn des Wortes. Aufgehoben im Sinne von aufgelöst und zugleich bewahrt, was ihren Inhalt angeht. Weil dieser noch keine wirkliche Gesellschaftsform gefunden hat, müssen alle Kämpfe in diese eine Frage, in die Eigentumsfrage münden, die nicht quantitativ, nicht mit Lohn und Arbeitszeit zu beantworten ist. Auch wenn sie im Mangel an deren Vermögen, in einem quantitativen Mangel verursacht erscheint. Der Grund der Frage macht ihren Sinn erst wahr, wenn sie einfacher und allgemeiner gestellt wird. Was ist der Grund von all dem, was ist? Was hat dies alles erzeugt? Wem gehört die Welt? Und die Antwort kann nicht einfach heißen, es war die Industrie und die Arbeit, die Arbeiterklasse und die Produktivkraft, wie sie gegeben war. Nein, nichts war gegeben. Es war die Bildungsgeschichte der menschlichen Gesellschaft, die Kraft und der Einfallsreichtum, der darin entstanden ist, weil die menschliche Gesellschaft im Lauf der Zeit immer reicher und reichhaltiger geworden war und sich ihre Vorsorge und Fürsorge den Menschen annähern musste, um ihr Leben verwerten zu können, um sie von dem zu enteignen, was sie hierfür beigetragen haben, um ihre Lebenszeit als Mehrwert abzuschöpfen und sie durch den Besitz ihrer Produktivkraft, ihrer Lebensräume und ihrer Natur zu erpressen und auszubeuten. Deshalb muss jetzt endlich all dies, der ganze gesellschaftliche Reichtum, wirklich von ihnen angeeignet werden. Jeder Kampf ist aufgezwungen, durch Bedrohung erzeugt und gesetzt und ist deshalb nicht durch Bedrohung aufhebbar. Nicht der Kampf kann die Eigentumsfrage beantworten, sondern nur die Wirklichkeit der Menschen in einer unmenschlichen Gesellschaftsform. Das Herz des Marxismus hat in dieser Wesensfrage schon immer anarchistisch geschlagen, auch wenn es keine Anarchie verwirklichen will. Es besteht aus der Scheidung zwischen Mensch und Sache und der Unterwanderung versachlichter Gewalt, die Mensch und Natur nur als ihr lebendes Moment verwertet und Arbeitszeit und Arbeitskraft nichtig und sinnlos macht. Das hatte auch Karl Marx schon so formuliert, aber es wurde bisher kaum so wahrgenommen, weil die Klassenkämpfe noch in ihrem geschichtsnotwendigen Mangel im Kampf um die Produktionsmittel befangen waren. Marx aber schrieb über die Veränderbarkeit der Welt zu deren Zukunft damals schon: Es wird sich dann zeigen, dass die Welt längst den Traum von einer Sache besitzt, von der sie nur noch das Bewusstsein besitzen muss, um sie wirklich zu besitzen. Es wird sich zeigen, dass es sich nicht um einen großen Gedankenstrich zwischen Vergangenheit und Zukunft handelt, sondern um die Vollziehung der Gedanken der Vergangenheit. Es wird sich endlich zeigen, dass die Menschheit keine neue Arbeit beginnt, sondern mit Bewusstsein ihre alte Arbeit zustande bringt. Der Kapitalismus hat inzwischen einen ungeheuerlichen Reichtum geschaffen, eine Produktivität und Automation, welche die Menschen von einem Großteil ihrer Arbeit entlasten würde, wenn sie nicht der Verwertung ihrer Werte unterliegen müssten. Eine Änderung dieser Gesellschaft kann nur in der Aufhebung der Widersprüche ihrer Form geschehen, kann nur auf den konkreten Substanzen dieser Gesellschaft gründen, die sich auch als die natürlichen Inhalte ihres Reichtums beweisen und erweisen lassen. Es sind nicht nur die Arbeitsmittel, die Industrie und ihre Eigentumstitel, sondern auch die ganze Entfaltung menschlicher Kultur, die der Verwertung des Geldes unterworfen ist. Eine gesellschaftliche Neubestimmung ist keine Frage nach einer neuen Form, sie kann keine formelle Änderung des Eigentums zur Gesellschaftsform eigentumsloser, also uneigentlicher Menschen sein. Sie hat keinen anderen Inhalt als den Reichtum der bisherigen Gesellschaft, der lediglich in ihrer Form verkehrt ist. Es geht daher um eine Reform, die alle Formen sprengt, indem sie diese untergräbt. Es geht um die Verbindung der Lebensinhalte der Menschen, die aus ihrer Unwirklichkeit, aus ihren isolierten Vereinzelungen heraustreten, indem sie die Formen von Geld und Kapital und Staat unterwandern und ihre Selbsterhaltung und Fortbildung, ihre Geschichte in der Form betreiben, die sie wirklich für sich haben können. Dies erfordert allerdings eine gesellschaftliche Organisation dieser Selbsterhaltung, die nicht auf Geldbesitz gründet, sondern die Bildung eines Gemeinwesens und dessen Eigentumsformen ermöglicht. Was dem im Weg steht, soll weichen. Es geht also zuerst um die Infragestellung aller Eigentumstitel, also der Privatrechte auf ein Eigentum, das sachlich längst amortisiert und verwirtschaftet ist. Das sind vor allem Wohnungen, öffentliche Verkehrs- und Kommunikationsmittel und Energieträger und Ähnlichem. Doch schon ihr Selbsterhalt verlangt wiederum wirtschaftliche Organisation. Ohne eine Subsistenzindustrie werden sie nicht zu bewirtschaften sein. Daher sind diese beiden Ziele, die Abräumung der Eigentumstitel und die Bildung einer Subsistenzindustrie, die dringlichsten Anliegen einer Bewegung, die Geldverwertung und Kapitalbildung unmöglich machen will. Der Ort, an dem dies geschehen kann, ist der Lebensraum der Menschen, der sich von der einzelnen Kommune bis über den ganzen Globus erstreckt. Die unmittelbar bestimmte wie bestimmende Lebensform der Menschen ist ihre Kommune im Sinne einer wirtschaftlich bestimmten Region, worin die Beschlussfassung mit einer kommunalen Rededemokratie durch qualifiziertes Stimmrecht erfolgt. Die Pariser Kommune war im 19. Jahrhundert das ursprüngliche Vorbild einer solchen Kommunalisierung. Daran ist anzuknüpfen. Doch heute stehen zur Verwirklichung sozialer Beziehungen weitaus umfangreichere Möglichkeiten zur Verfügung. Die Geschichte sozialer Netzwerke hat nur in der Kommunikation eine bisher unbekannte Breite an Zusammenhängen und Verbindungen erfahrbar gemacht und sowohl deren Vorteile wie auch Gefahren aufgezeigt, die vorwiegend durch die Unverbindlichkeit des Vorstellens und Meinens verursacht sind. In den wirklichen sozialen Räumen der Kommune und Regionen und darüber hinaus kann das ganz neue Lebensstrukturen mit sich bringen, durch welche die abstrakten Verbindlichkeiten der Geldwerte zunehmend unnötig werden.
Alle furchtbar tolerant. Worte wollen nichts bewegen, Worte tun niemandem weh. Darum lass uns drüber reden, Diskussionen sind okay.
Geh mal wieder auf die Straße, geh mal wieder demonstrieren, denn wer nicht mehr versucht zu kämpfen, kann nur verlieren. Sieh den Spaß, die hast du selbst gewählt. Darum lass sie deine Stimme hören, weil jede Stimme zählt.
Die Welt ist, wie sie ist, es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.
die Kommune als Existenzform einer wirtschaftlichen Politik. Die Kritik der politischen Ökonomie des Kapitalismus kehrt sich in eine wirtschaftliche Politik der Kommunen, wenn sie nicht mehr den Verwertungsinteressen des Kapitals Folge leisten müssen. Wird das kommunale Vermögen auch von ihnen erzeugt, bestimmt und verwaltet, so kann kein Rechtstitel der Welt einen Besitz ihrer Lebensräume, ihre Besatzung begründen, wie sie unter kapitalistischen Bedingungen selbstverständlich für den ist, der Geld anlegt, um verfügen zu können. Es ist so trivial wie altbekannt. Solange Geld die ausschließliche Bedingung ihrer Subsistenz ist, wird die Kommune auch dem Selbsterhalt des Geldes dienstbar sein müssen, sich wie ein Schuldner zum Gläubiger verhalten. Wird aber ihre Subsistenz gesellschaftlich von denen betrieben, die sie bewohnen, so ist nichts und niemand mehr erpressbar. Die Frage ist nur, was den Selbsterhalt einer Kommune ausmacht und in welchem Ausmaß er auch von ihr gewährleistet werden kann, beziehungsweise wie ihre Beziehungen nach außen sein müssen, dass dies möglich ist. Aber immerhin hätte schon dies zur Folge, dass kein Kapital der Welt, weder kommunales noch nationales noch internationales, den Lebensraum der Menschen, ihre Lebensbedingungen und Lebensmittel bestimmen und für seine Geldverwertung nutzen könnte. Bisher erschien dieser Lebensraum zu klein, um das zu schaffen. Doch mit der Entwicklung moderner Technologien, die sich modular ergänzen können, ohne vor Ort als Ganzes zu existieren, kann eine Gesellschaft auch anders funktionieren. Es ist keine kompakt geschlossene Industrie mit hochverdichteter Arbeitsstruktur mehr nötig, um Häuser und Maschinen zu bauen oder Lebensmittel anzubauen und Bodenschätze zu bergen. Lediglich die Natur muss dem Bedarf entsprechen können, der eigentlich nur eine Vernetzung der Naturbedürfnisse unter den vielen Kommunen verlangt. Das Netzwerk ist zu einem wesentlichen Bestandteil gesellschaftlicher Organisation geworden, und eine solche Organisation verlangt auch nur eine Gesellschaftsform, in der die Menschen ihre Selbsterhaltung erarbeiten und politische Entscheidungen hierzu fällen können, nicht als Kader, sondern indem die Kommune den Menschen die Möglichkeit verschafft, sich qualifiziert, also im Maßstab ihrer Anteilnahme auch einzubringen und sich durch ihr einzelnes Wirken ebenso bereichern können, wie ihre Gesellschaft dadurch auch reichhaltiger wird. Ihre Basis muss die gesellschaftliche Selbsterhaltung sein, von der ihre Entwicklung und Mehrproduktion, die Bildung und Fortbildung ihres Reichtums abhängig ist. Und dies geschieht nicht durch große Pläne, sondern durch die Einfälle, Eigenschaften und Fähigkeiten der Menschen, die sich überall herausbilden, wo sie entstehen. Die Kommune muss sie nur befördern und die Mittel zu ihrer Verwirklichung bereithalten. Und je vielfältiger ihre Lebensmöglichkeiten entwickelt sind, desto ausgiebiger werden die Menschen darin schöpfen können. Auch die Einfältigkeit der Geldverhältnisse ist also damit überholt. Durch die gesellschaftliche Unterscheidung von den Notwendigkeiten des Selbsterhalts und den Möglichkeiten der Bereicherung kann keine Arbeit zu einer Mehrwertbildung ausgepresst werden. Jede Bereicherung kann nur in Freiheit sinnvoll sein, weil sie sich aus dem Notwendigen erhebt und sowohl individuell wie auch gesellschaftlich ist, Kreativität wie auch Synergie, also Intelligenz, enthält, die weit über das Nötige und seine Gewohnheiten hinausgreifen kann. Sie setzt aber den erreichten Lebensstandard voraus und verlangt dessen Versicherung als Grundsicherheit für jeden. Die mehr oder weniger zufälligen Beziehungen der Marktwirtschaft müssen schon in ihrer Grundfunktion große Verluste ertragen und die Hälfte ihrer Produkte schon deshalb vernichten, weil sie schon bald nicht marktgerecht angeboten werden können. Auch der Mehrwert, den unbezahlte Arbeit beiträgt, ist unmöglich, wenn jede Arbeit selbst zum Maß ihrer eigenen Sache wird. Der Markt ist überholt. Er ist leicht vom Netzwerk der Kommunen zu verdrängen und er wird auch substanziell dadurch enttäuscht, dass sein Bewertungsmittel und sein Maßstab, das Geld, auf die Funktion einer Rechengröße mit einem Zeitstempel reduziert wird, sodass es nur noch dazu taugen kann, sachliche Quanta an Aufwand und Stoff in eine den Menschen adäquate Beziehung zu bringen. Eine Kommunalwirtschaft, die dies erfüllen soll, verlangt eine Grundform der Verträglichkeit. Sie beruht daher auf einem Vertrag, der die Notwendigkeiten der kommunalen Aufwendungen als gesellschaftliche Beziehung auf die Bildung und Ausbildung der Bedürfnisse formuliert. Ein Vertrag, der für alle ihre Bewohner, für alle Arbeitsfähigen ebenso wie für alle Schutzbefohlenen gelten und in einer Vertragswirtschaft aufgehen soll. Ein solcher Vertrag ist politisch und wirtschaftlich zugleich. Er funktioniert als eine Wirtschaft, die nicht hierarchisch ist, weil ihre Verallgemeinerung politisch funktionieren muss. Sie verlangt eine Verschränkung von Wirtschaft und Politik in einem verträglichen Verhältnis von Zentralisation und Dezentralisation, das in seiner Breite auch seine Verdichtung finden muss, so wie jeder Verkehr in seiner Dichte auch nach Verbreiterung verlangt. Sie ist netzwerkartig und muss auch entsprechend administriert werden. Das kann in einer der Wirtschaft entsprechenden politischen Vernetzung der Beteiligten geschehen, die von einer Art Rededemokratie zentralisiert und von einem Netzwerk der Beteiligten kontrolliert wird. Die Kommune wird durch eine solche Wirtschaftsform zu einer Einheit von Politik und Wirtschaft, zu einer Politik, deren Wesenseigenschaft die Wirtschaft ist, wenn sie folgende Bedingungen erfüllt. Sie muss eine dem Leben der Menschen adäquate Beschlussfassung ermöglichen, sie muss die Produktionsmittel in ihrem Selbsterhalt, also eine Subsistenzindustrie, betreiben können, sie muss ihre natürlichen Ressourcen und ihre Bewohner schonen und schützen und sie muss die Produkte ihrer Industrie und Wirtschaftskraft allen Menschen ihres Wirtschaftsraums so verfügbar machen, dass sie auch an deren Fortentwicklung und dem Austausch ihrer Mehrprodukte mit anderen Kommunen interessiert sind. Im Unterschied zur Marktwirtschaft wird das Notwendige hier gesellschaftlich bewältigt und das Mögliche den Individuen überlassen. Je nach Umfang der eigenen Wirtschaft und der darin formulierten Bedürfnisse wird der Wirtschaftsraum dem entsprechen. Das ist nicht ganz einfach, weil es eine Vermittlung von Einzelnem und Allgemeinem verlangt, die kein Machtgefälle darstellen darf. Aber allein durch unterschiedliche Größe kann dies leicht entstehen, wenn das Quantum ausschlaggebend ist. Von daher bezieht sich die kommunale Wirtschaft immer auch auf verschiedenen Ebenen, in denen sich Größeres und Kleineres vermitteln müssen, ohne dass sich ein Quantum der Macht, die in jeder Synergie steckt, formell auftürmen kann, zu einer mächtigen Größe wird. Es ist hierfür keine Hierarchie der Größe nötig, wenn die Auseinandersetzung mit den Zusammenhängen Verbindungen und Mittel schafft, und von daher werden auf diesen Ebenen selbst auch wiederum Vernetzungen nötig sein, Region zu Region, Land zu Land, Bund zu Bund, Kontinent zu Kontinent und so weiter. Und alles verbunden durch die Verdichtung der Auseinandersetzung von kleinem und großem Wirtschaftsbereich. Es geht also sozusagen um eine dreidimensionale Wirtschaftsform, die weder subsidiar noch hierarchisch ist und dennoch in die Breite wie in die Tiefe geht. Doch genau das ist das Schwierigste an der Geschichte, eben das, was die Menschheit noch niemals zustande gebracht hat, sodass sie von daher immer wieder auf das abstrakte Niveau der Geldwirtschaft zurückgefallen ist. Für eine quantitative Beziehung von Arbeitsaufwand und Bedürfnis kann es nämlich kein ausschließlich objektives Maß geben, weil beides qualitativ identisch ist. Es geht daher auch darum, das Maß der wirtschaftlichen Verhältnisse zu finden, das sowohl objektiv wie subjektiv, sachlich wie politisch richtig ist. Mit den heute verfügbaren Vermittlungsmaschinen, den Kommunikations- und Verwaltungscomputern wird dies leichter sein. Geht man davon aus, dass die natürlichen Ressourcen und die Produktionsmittel als Eigentum der Kommune gelten und hierfür hergestellt und verbraucht werden und dass die Ausbildung der Menschen auch kommunal erbracht wird, so ist nur eine gerechte Aufteilung der menschlichen Arbeit pro arbeitsfähige Bevölkerung nötig, um den gesellschaftlichen Aufwand für die Subsistenz dieser Gesellschaftsform zu gewährleisten. Innerhalb dieses Wirtschaftsraums genügt daher die statistische Ermittlung und die politische Bestätigung, wie groß der persönliche Zeitaufwand für ihren Arbeitsbeitrag sein muss, damit der lokale Lebensstandard, die Subsistenz der Menschen und die kommunalen Arbeitsmittel gehalten werden können. Komplizierter ist es bezogen auf die Mehrproduktion, die über die Subsistenz hinausgeht, und im Handel die Produktbewertung in der sachlichen und politischen Beziehung zu anderen Kommunen, Regionen und Ländern bestimmt. Das Maß der Produktionsbeziehungen ist das Maß des konkreten allgemeinen Aufwands für die Mehrproduktion in einem bestimmten Wirtschaftsraum, die statistische Arbeitszeit der Gesamtproduktion. nicht menschliche Arbeitszeit, sondern die in der Produktion insgesamt mit der vorhandenen Technologie und Ressourcenbergung durchschnittlich verwendeten Arbeitszeit zur Herstellung eines Produkts, wie sie aus vergangener Produktion zu errechnen ist. Es geht als erstes darum, diese Ziele zum Zweck von lokalen, regionalen und nationalen Organisationen zu machen, in der sich die Menschen auseinandersetzen und bestärken können, die sich in dem Zweck einig sind, dass ihre kommunale Wirtschaft die Grundlage der Subversion und Aufhebung der Geldverhältnisse ist. Die ersten Ziele einer solchen Organisation müssen die Herstellung einer politischen Form sein, die sich verbindlich machen kann, zweitens der Aufbau einer Subsistenzindustrie oder die Organisation der lokalen Industrie und Landwirtschaft und drittens die Aufteilung von Wohnraum und Kommunikation. Der Zusammenschluss solcher Organisationen wird die Basis sein für eine politische Kraft, die sich außerparlamentarisch darstellt und zugleich in die bestehenden Parlamente einwirken kann. Ohne diese wird sich kein Grundgesetz ändern lassen und keine entsprechende Rechtslage herstellen können. Das allgemeine Ziel muss die Menschen in die Lage versetzen, eigene gesellschaftliche Mittel und Strukturen gegen das Privateigentum an Wohnraum, Schuldengeld, Lizenzen, Energie und Produktionsmittel zu entwickeln, um sich gegen diesen Besitzstand verweigern zu können. Wenn die Kommune die einfachste wirtschaftliche Einheit einer menschlichen Gesellschaft sein kann, so ist sie längst nicht die Gesellschaftsform des menschlichen Reichtums, der Vielfalt des menschlichen Lebens selbst. Dieses wird erst im Zusammenwirken der Kommunen und Länder möglich sein. Die Kommunen können zu einer Existenzgrundlage der Menschen werden, wenn sie sich in ihrer Synergie zusammenschließen und ihre Produktion vernetzen, Vertragsverhältnisse eingehen, die zum Ziel haben, eine über alle abstrakten Formen hinausgreifende menschliche Lebenswelt zu schaffen. Letztlich geht es also um ein Netzwerk der Kommunen über die begrenzten Eigentumsformen der Privatheit und Selbstbezogenheit hinaus, die nicht nur ihren Selbsterhalt sichert, sondern auch die Reichhaltigkeit des menschlichen Lebens gesellschaftlich verwirklichen kann. Dies kann sich nicht auf ein Land oder eine Nation beschränken, es geht deshalb insgesamt um eine internationale Kommune als menschliche Lebenswelt, als Welt der Menschen.
Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen vorwärts, nicht vergessen die Solidarität.
Auch ihr Völker dieser Erde, einigt euch in diesem Sinn, dass sie jetzt die eure Werte und die große Nähe bin.
Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hunger und beim Essen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität.
Schwarze, weiße, brauner, gelber, endet ihre schlechte Reihe. Reden erst die Völker selber, werden sie schnell einig sein.
Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hunger und beim Essen, vorwärts, nicht vergessen, die
nur sich selbst im Stich.
Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität.
Unsere Herren, wer sie auch seien, sehen unsere Zwietracht gern. Denn solange sie uns entweihen,
bleiben Sie doch unfrei.
Vorwärts, vorwärts und nicht vergessen,
vergessen.
Vorhin,
vorhin,
unsere Stärke besteht,
besteht
beim Hunger
und
beim Essen. Vorwärts,
nie
vergessen.
Die internationale Kommune. Eine gesellschaftlich gesicherte Subsistenz ist ein regionales Anliegen, aber die gesellschaftliche Entwicklung der Menschen, das Material des gesellschaftlichen Reichtums, des Stoffwechsels und Lebensstandards der Menschen, die Stoffe der Arbeit und des Lebens, kann nicht von einer einzelnen Kommune oder Region getragen werden. Die Ressourcen der Natur und der menschlichen Kraft für größere Projekte der Reichtumsbildung können nicht auf ein Land oder einen Kontinent beschränkt sein. Aber sie dürfen auch nicht der Verfügung höherer Zusammenschlüsse frei überlassen bleiben. Das Problem, wie sich die substanzielle Notwendigkeit allgemeinerer Beziehungen mit den Möglichkeiten einzelner Individuen und Gemeinwesen verbinden kann, ohne abstrakt zu werden, ist immer vorhanden, hier nur in größerem Maßstab. Es geht um die Hierarchie, die bisher nur vertikal begriffen wurde. In Netzwerken gibt es aber auch eine horizontale Hierarchie, die inzwischen wesentlich gestützt wird durch die modernen Kommunikationssysteme. Die Aufhebung der politischen Hierarchien hat aber auch ein Problem eröffnet, das bisher gar nicht auftreten konnte: das wirkliche und notwendige Verhältnis von Einzelnem und Allgemeinem. Es ist etwas völlig anderes, ob sich Verbindungen von Einzelnen zueinander verallgemeinern oder ob sich nur Verhältnisse von unten nach oben in die Allgemeinheit nur gestalten können und wieder von oben nach unten in die Einzelheit ermächtigt werden. Ersteres ist eine anarchische Vermittlung, welche ihre Ordnung in der Hierarchie der einzelnen Zwecke finden muss. Letzteres ist eine dichotome Hierarchie, deren Struktur schon alle möglichen Zwecke bestimmt, die sie dann nur noch vermittelt. Wenn zum Beispiel eine Kommune sich an ihr Land und dieses an den Staat wendet, um ein Produkt in den Welthandel zu bringen, das dann von einem anderen Staat wahrgenommen, von einem Großhändler gekauft und über ein Land vertrieben wird, so vollstreckt sich darin immer eine allgemeine Macht, die vom einzelnen Anliegen abstrahiert und eine eigene Herrschaftsform zufügt. In anarchischen Verhältnissen beziehen sich die einzelnen Anliegen aufeinander, jedoch mit dem Mangel der Beliebigkeit, wenn sie keine allgemeinere Form finden und sich dann die Willkür der Beteiligten, der Ort und der Zufall des Möglichen, die Entscheidung und Entfaltung bestimmt. Das ist aber durch Verträge zu ordnen und zu einer Gesellschaftsform zu bringen, die auch weltweit funktionieren kann, wenn ihre drei Dimensionen, wie vorhin beschrieben, in Einklang zu bringen sind. Sie kann jede beliebige Größe verhandeln, weil sich in einem Netzwerk von Vertragsverhältnissen letztlich alle vertragen müssen, damit es funktioniert, aber auch alle darum streiten können, wie es am besten für sie sein kann. Die Menschheit stellt insgesamt die größtmögliche Energie durch eine netzartige Verflechtung der Interessen dar und kann diese in solchen Verhältnissen auch verwirklichen. So werden ihre Verträge zu Modulen einer wirklich anderen Welt, die dem Vermögen der Menschen auch im Allgemeinen adäquat ist. Das wird nicht schlagartig geschehen, aber im Keim schon mit der politischen Form der Kommunalwirtschaft gegeben sein und sich wie von selbst dahin entwickeln, wenn sich die Vertragspartner immer auf ihre bestimmten Möglichkeiten beziehen und diese auch konkret verhandeln. Die gesellschaftliche Entwicklung der Kommunen wird sich durch die internationalen Beziehungen auf andere Kommunen vermittels netzartiger Vertragspartnerschaften entwickeln und über die Verrechnung von Arbeitszeiten und Rohstoffdichte pro Produktivität funktionieren. Die kommunale Vertragswirtschaft ist daher schon im Ansatz als eine internationale Wirtschaftsform zu verstehen, die als internationale Kommunalwirtschaft funktionieren kann. Nicht mehr Währungen und Banken vermitteln die Güter der verschiedenen Länder und Kommunen, sondern die Verträge, die den Aufwand ihrer Erzeugung, die Arbeit und den Ressourcenverbrauch ins Verhältnis setzen. Hierdurch haben zum Beispiel auch die Bauern in Indien eine Chance, auf die Kommunen zu treffen, die ihren Tee oder ihren Curry erstehen wollen und dafür vielleicht auch Traktoren oder Arzneimittel veräußern, ohne dass dabei Mehrwert angeeignet werden kann, weil das Geld nur noch durch konkrete Arbeitszeit verrechnet wird. Im Unterschied zum Tausch mit Geld bleibt jedenfalls niemand das, was er war, sondern bereichert sich durch die Möglichkeiten des anderen in gleicher Weise. Kein Mensch, kein Land und keine Nation, niemand muss den anderen übervorteilen oder übertrumpfen, weil er nicht mehr gegen ihn konkurrieren muss. Dies hat ja auch die substanzielle Geschichte der Menschheit seit Anbeginn ausgemacht, als die Menschen in ihrer Gesellschaftlichkeit ihre Naturmächtigkeit entdeckt hatten. Und so kann die Geschichte auch weitergehen, weil sich damit die Menschen auch endlich als Teil ihrer Natur ins Verhältnis setzen und auch diese nicht mehr den abstrakten Zwecken ihrer Verwertungsindustrie unterwerfen müssen.